Wir halten Deutschland am Laufen. Der Podcast zur Daseinsvorsorge.
Heute sitze ich hier mit zwei interessanten Personen. Einmal mit Herrn Ingbert Liebing und mit Guntram Pehlke. Ingbert Liebing, Sie haben kommunale Wurzeln, das kann man vielleicht so sagen. Nach einem Studium der unter anderem der politischen Wissenschaften waren Sie hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Sylt-Ost und später dann Mitglied des Deutschen Bundestages, Vorsitzender der AG Kommunalpolitik, Landesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU Schleswig-Holstein und später dann auch Bundesvorsitzender und heute Hauptgeschäftsführer des Verbandes Kommunaler Unternehmen.
Moin.
Moin. Herr Guntram Pehlke, auch Sie haben 30 Jahre an der Schnittstelle zu Kommunen, Kommunalpolitik, Kommunalwirtschaft hinter sich schon, sind heute Leiter der Dortmunder Stadtwerke, eines der größten Stadtwerke Deutschlands. Nachdem Sie im kommunalen Bereich einige berufliche Stationen hinter sich haben, Stadtkämmerer, zum Beispiel der Stadt Salzgitter, auch der Stadt Dortmund, in Dortmund sind Sie geblieben. Und Sie sind heute auch Vizepräsident für den Bereich Energie im VKU.
Ja, guten Tag.
Beide, also sehr nah in und an der Kommunalpolitik, Kommunalwirtschaft. Was fasziniert Sie denn so an den Kommunen, Herr Liebing?
Ich fasziniert, dass das wirklich das reale Leben ist. Und ich habe ja nun in meinem politischen Leben alle Ebenen kennengelernt. Von der Kommunalpolitik, erst im Ehrenamt, dann im Hauptamt 23 Jahre lang insgesamt. Dann den Bundestag kennengelernt, die Bundesebene, dann in der Landespolitik. Aber nirgendwo ist das reale Leben so nah wie in der Kommunalpolitik. Und da geht es auch um das ganz konkrete Gestalten. Und deswegen bezeichne ich auch gerne die Stadtwerke als die Praktiker und die Pragmatiker der Energiewende. Da geht es um das Machen und Tun, nicht um das Reden und um die großen Strategien, sondern um das Umsetzen. Und das ist das, was mich auch fasziniert an meiner persönlichen Aufgabe beim VKU.
Johannes Rau sagte einmal, die Kommune ist der Ernstfall der Demokratie. Und das finde ich besonders interessant und spannend. Bei allem, was wir tun, muss es uns immer gelingen, unseren Eigentümer, und das ist in der Regel der Rat der Stadt, mitzunehmen und zu überzeugen, dass das, was wir tun, auch richtig ist. Das ist anders als in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen. Da müssen im Zweifelsfall ihren Eigentümer ein bis zwei Personen oder einen kleinen Aufsichtsrat überzeugen. Hier müssen sie immer sehr viele mit sehr vielen unterschiedlichen Interessen mitnehmen. Und wenn sie etwas falsch machen, geht das auch sehr schnell vom Bürger wieder zu ihrem Eigentümer. Und dann müssen sie sich dem stellen. Das macht die Aufgabe eines Stadtwerks so spannend.
Wir sitzen hier heute fast mit Blick auf die Pulsader des Ruhrgebiets, die A40, B1 in Dortmund. Hier fahren ziemlich viele Autos. Das sieht noch nicht nach Klimaneutralität aus. Deutschland und der VKU hat sich vorgenommen, klimaneutral den Fokus zu setzen in diesem Jahr. Was bedeutet klimaneutrale Kommune für Sie, Herr Liebing?
Ich will erstmal Ihr Stichwort aufgreifen. Hier fahren so viele Autos. Auch in einer klimaneutralen Kommune sollen Autos fahren können. Wir wollen Mobilität behalten, aber es muss klimaneutral sein. Wir müssen eben die Antriebsarten andere werden. Aber Mobilität muss weiterhin möglich sein. Die klimaneutrale Kommune, die beschreiben wir mit zwei Säulen. Einmal mit der Aufgabe des Klimaschutzes, dass wir viel tun, um eben fossile Energien zurückzudrängen und CO2-frei zu wirtschaften in allen Lebensbereichen. Aber dazu gehört auch die Anpassung an den schon stattfindenden Klimawandel. Wir haben ja gerade auch hier in der Nachbarschaft in Nordrhein-Westfalen vor einigen Wochen im Sommer die schrecklichen Ereignisse des Hochwassers erlebt. Klimawandel findet schon statt und darauf müssen wir uns auch einstellen und anpassen. Und das ist die zweite Seite der gleichen Medaille des Klimawandels. Einerseits viel zu tun, dass er eben nicht weiter fortschreitet, aber auf der anderen Seite uns auch anzupassen an die Veränderungen, die der Klimawandel jetzt schon mit sich bringt.
Also hat das auch viel mit Flexibilität zu tun?
Das auf jeden Fall, auch mit Vielfalt, weil es dafür nicht die eine Lösung über alles gibt, nicht one fits all, sondern die kommunale Welt ist bunt. Und für Dortmund mag es eine andere Lösung geben als für Duisburg oder für die Reußenköge?
Ich würde auch gern zur B1 zurückspringen. Wenn Sie vor einigen Monaten hier gewesen wären, hätten Sie viel mehr LKWs auf der B1 beobachtet. Wir, das sind zwei kommunale Unternehmen, das ist der Duisburger Hafen und das ist der Dortmunder Hafen. Wir haben die Eiserne Ruhr reaktiviert. Das heißt, es fährt jeden Tag ein Langzug von Duisburg über den Chemiepark Mahl nach Dortmund. Und das ersetzt hunderte von LKWs. Und damit ist es uns gelungen, die Luftqualität in Dortmund, im Ruhrgebiet bis hin nach Duisburg deutlich zu verbessern. Wir wären noch besser, wenn die Bundesebene über die Bundesbahn in der Lage wäre, genügend Güterzüge zur Verfügung zu stellen. Und hier sehen wir immer wieder, dass wir sehr schnell dort an die Grenze stoßen, wo wir Ziele verfolgen, aber uns die Mittel nicht zur Verfügung gestellt werden.
Sie haben ja den Wandel von der Stahl- zur Dienstleistungsstadt auch mitgestaltet. Wie ist jetzt der Plan für den Wandel von der Dienstleistungsstadt zur klimaneutralen Dienstleistungsstadt? Welche Maßnahmen sind geplant?
Oh, das ist eine Vielzahl. Sie müssen da wirklich in alle Sektoren gehen, wenn Sie dieses Ziel erreichen wollen. Wenn wir in Zukunft Hochwasserlagen vermeiden wollen, müssen wir entsprechende Schutzeinrichtungen treffen. Wir müssen aber auch in der Kommune ein anderes Verständnis fürs Bauen schaffen. Wir müssen Gebäude schaffen, die selbst Wasser aufnehmen und Wasser speichern durch entsprechende Begrünung der Dächer und ähnliche Einrichtungen. Wir müssen viel mehr natürliche Überlaufflächen für Flüsse schaffen, für Gewässer. Die Emscher Genossenschaft hat zum Beispiel die Emscher hier in der Region renaturiert. Das ist ein riesiger Erfolg. Wir haben den Phoenixsee gebaut, als wir gesagt haben, dieser See soll auch Hochwasserschutz sein. Da wurden wir ausgelacht, landesweit, nach dem Motto, naja, ihr Dortmund habt schon immer verstanden, Fördermittel an Land zu ziehen. Ja, wir haben dafür Fördermittel bekommen. Und die Emscher wäre über die Ufer getreten beim letzten Starkregen und hätte Hörde überschwemmt. Das haben wir durch den Phoenixsee verhindert. Und das ist ein Beispiel. Es geht weiter über Photovoltaik, über Windenergie. Es geht über kluge Mobilitätskonzepte.
Was konkret merke ich jetzt als Bürgerin von Dortmund von diesen Maßnahmen? Habe ich Vorteile davon in bestimmten Bereichen?
Ja, eindeutig. Wir haben mit unseren Mobilitätskonzepten dafür gesorgt, dass die Taktung enger wird, dass mehr Fahrzeuge, größere Fahrzeuge auf den Strecken eingesetzt werden. Wir merken es aber auch in der Entlastung. Natürlich gibt es weiter Individualverkehr. Das ist auch gut so, das muss auch so sein. Aber wir versuchen, den schon aus der Innenstadt rauszuhalten.
Da die VKU bei der Daseinsvorsorge den Menschen in den Mittelpunkt stellt, hat mein Kollege Simon Brinkmann auch Bürgerinnen und Bürger befragt. Was merken Sie jetzt schon von Klimaneutralität in den Städten?
Also ich wohne in einer etwas größeren Stadt in Karlsruhe. Also ich denke, es werden schon Konzepte erarbeitet für den Klimaschutz. Ich denke, an einigen Stellen kommt er auf jeden Fall auch zur Geltung, wenn es auch oft mit Verboten zusammenhängt oder mit Verteuerung, was Müllentsorgung beispielsweise angeht, ist teilweise der Preis schon deutlich gestiegen. Also es ist oft eben an Verbote, an Verteuerung gekoppelt.
Ich denke, für eine zukunftsorientierte Kommune ist es wichtig, in Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu investieren. Also in öffentliche Verkehrsmittel, in grüne Energie und auch in Müllreduzierung und vielleicht auch Sachen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen.
Also bei uns hier in Hamburg versuche ich natürlich auch, was für den Klimaschutz zu tun. Das heißt, wenn ich auf der Arbeit bin, nutze ich, um dorthin zu kommen, meistens die öffentlichen Verkehrsmittel, also die U-Bahn. Ich bin bei einem Stromanbieter, der auf fossilfreie Energien setzt. Deshalb versuche ich schon im Alltag auch auf meinen ökologischen Fußabdruck zu achten.
Ökostrom nutze ich noch nicht. Worauf ich aber auch sehr achte, ist die Wassernutzung. Das heißt, möglichst nicht das Wasser laufen lassen, während man sich die Zähne putzt. Das sind alles so kleine Dinge. Was schwierig ist, ist der öffentliche Personennahverkehr, also die Nutzung von Bussen und Bahnen zu meinem Arbeitsplatz, weil ich viel nachts arbeite und schnell mobil sein muss, gibt es hier leider nicht die dementsprechenden Verbindungen. Also nachts fährt hier im Kreis Warendorf kaum ein Zug oder Bus.
Ja, viele wichtige Aussagen unterschiedlicher Bürgerinnen und Bürger. Offenbar wünschen sich die Bürger Klimaneutralität. Ist das auch Ihre Erfahrung, Herr Liebing?
Ja, die Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen ist groß. Oftmals beginnen die Probleme dann im Detail, vor Ort, wenn es um Akzeptanz für einzelne Maßnahmen geht, wenn der Windpark nebenan gebaut werden soll oder der dritte Solarpark in der Nachbarschaft zum Dorf, dann nehmen die Auseinandersetzungen zu, weil es etwas mit Veränderung zu tun hat. Und das ist dann nochmal wiederum etwas anderes. Aber die drei Beispiele, die wir eben gehört haben, haben ja auch eins gezeigt, dass sie immer etwas mit den Aufgaben der Daseinsvorsorge zu tun hat. Und Daseinsvorsorge heißt auch Lebensqualität. Und deswegen soll ja auch Klimaschutz keine Beeinträchtigung von Lebensqualität bedeuten, sondern ganz im Gegenteil, einen Beitrag dazu, mehr Lebensqualität zu schaffen. Dass die Luft sauberer wird in den Städten, dass es ein Stück ruhiger wird statt lautem Straßenlärm. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn die Menschen verstehen, dass sie einen Vorteil von einer Entwicklung haben, dann sind sie auch bereit, Veränderungen zu akzeptieren.
Einige Maßnahmen merkt man am eigenen Leib, kann man fast sagen. Man kann den Bus nutzen, der E-Mobilität nutzt oder ähnliches. Es gibt aber mit Sicherheit auch Maßnahmen, die der einzelne Bürger, ich jetzt zum Beispiel, nicht direkt merken. Was sind das für Maßnahmen, von denen die Bürger vielleicht selber noch gar nicht wissen, weil sie es nicht direkt merken?
Es gibt ja immer diesen schönen Spruch, Strom kommt bei mir aus der Steckdose. Aber ob dahinter ein Braunkohlekraftwerk, ein Kohlekraftwerk, ein Atomkraftwerk oder eine Solaranlage steht, sehen Sie erst einmal nicht, merken Sie auch nicht. Es sei denn, Sie bestellen bei Ihrem Energieversorger ausdrücklich Grünstrom. Dann bekommen Sie den auch, ansonsten bekommen Sie Graustrom. Und das sind Veränderungen, wenn es uns gelingt, die Stromproduktion in Deutschland vollständig auf Erneuerbare umzustellen und das ohne, dass wir Blackouts haben, indem wir auch die entsprechenden Speichertechnologien zur Verfügung stellen, wird der Bürger das gar nicht merken. Und dann haben wir aber einen bedeutenden Schritt in Richtung Klimaneutralität erreicht.
Und das gilt für viele andere Bereiche auch. Wir sprechen in der Energiewende ja in erster Linie immer über die Stromproduktion. Viel wichtiger wird zunehmend der Wärmesektor, der lange Zeit vernachlässigt wurde. Aber auch die Wärme müssen wir dekarbonisieren. Weg vom Öl und Gas wird, fossiles Erdgas wird auch irgendwann auslaufen. Wir müssen dies umstellen. Und das sind Aufgaben der Stadtwerke, wo dann im ersten Schritt die Menschen das auch noch nicht merken werden. Aber wo dann vielleicht auch mal Baumaßnahmen vor der Tür stattfinden, über die sich manche Anlieger dann ärgern. Aber auch das sind die Dinge, die dann mit dazugehören. Es geht um Veränderungsprozesse. Wichtig ist es zu erklären, transparent zu erklären, worum es geht. Aber insofern trifft das Thema Klimaneutralität, das wir anstreben, ja ganz viele Lebensbereiche.
Die VKU hat 10 Hebel für die klimaneutrale Kommune benannt. Diese 10 Hebel sind sehr vielfältig, von mehr Energieeffizienz zu lokalem Wasserstoff, Verkehrswende, Bürokratieabbau. Lassen Sie uns einmal ganz konkret sprechen über ein paar Themen. Wasserstoff. Wasserstoff könnte in der Industrie, aber auch im Wärmesektor eine wichtige Rolle spielen. Herr Altmaier, unser Bundeswirtschaftsminister, hatte mal gesagt, Deutschland soll in der Wasserstofftechnologie die Nummer 1 werden. Aus Ihrer Sicht, welche Rolle kann Wasserstoff langfristig wirklich spielen?
Wenn ich 4 Jahre zurückdenke, da war das Thema Wasserstoff in der Politik ja ein Exotenthema. Hat keiner wirklich ernst genommen. Inzwischen ist es ganz oben auf der politischen Agenda angekommen und das ist erstmal gut. Es gibt ganz viele Stadtwerke, die sich auch beteiligen an Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, innovative Projekte der dezentralen Erzeugung und des dezentralen Verbrauches. Also wenn zum Beispiel bei der Verbrennung von nicht vermeidbaren Siedlungsabfällen die Möglichkeit besteht, Wasserstoff zu erzeugen, der dann anschließend in den Müllfahrzeugen wieder eingesetzt wird oder in den Bussen, dann sind das regionale Wertschöpfungskreisläufe, die wir brauchen. Ich finde es nur schade, dass diese Punkte in der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung bisher zu kurz kommen, die den Fokus auf die großindustrielle Erzeugung und Verwendung legt. Wir wünschen uns hier einen breiteren Fokus, auch in den Anwendungen, insbesondere im Wärmesektor. Wir müssen die breite Versorgung mit Erdgas irgendwann perspektivisch ersetzen. und alles nur elektrisch mit Wärmepumpen wird insbesondere in den eng bebauten Innenstadtgebieten nicht gehen. Und wir haben Erdgasnetze und können das Erdgas durch Wasserstoff ersetzen im Wärmebereich. Dafür werben wir. Insofern gibt es noch mehr Anwendungsmöglichkeiten, um die wir uns jetzt kümmern müssen, was wir entwickeln müssen und dann hochfahren müssen.
Mir ist ganz wichtig, dass wir dieses Thema ideologiefrei diskutieren. Wir werden die Mobilitätswende nicht strombasiert hinbekommen, weil wir einfach zu viel Strom brauchen dafür und wir brauchen zu viel Rohstoffe, seltene Erden für die Batterietechnologie. Das kann nicht gelingen und das spiegelt sich auch in den Zahlen der Bundesregierung, was den zukünftigen Stromverbrauch angeht, nicht wieder. Das heißt, wir brauchen noch höhere Stromerzeugungskapazitäten im erneuerbaren Bereich. Das werden wir in Europa nicht abbilden können. Hier werden wir Strom importieren müssen aus Ländern, wo diese Produktion wesentlich effizienter und einfacher möglich ist. Nehmen Sie eine Photovoltaikanlage in Saudi-Arabien, die ist viel leistungsfähiger als eine Photovoltaikanlage hier. Und da sind auch die Flächen vorhanden. Es gibt ja bereits erste große Parks dort. Also da werden wir auch international zusammenarbeiten müssen.
Das heißt, auf kommunaler Ebene sind wir abhängig von der Bundesstrategie, von vielleicht sogar länderübergreifenden Maßnahmen. Ja. Das heißt, wie ist das auf kommunaler Ebene überhaupt planbar?
Wir haben zum Beispiel die Clean Vehicle Richtlinie der EU umzusetzen. Das ist eine klare Richtlinie, die sagt, wie die Fahrzeuge beschaffen sein müssen. So, das setzen wir jetzt um. In der ersten Phase natürlich mit Strom, investieren entsprechend. Wir freuen uns, wenn wir Fördermittel bekommen. Das stößt dann, wenn Sie auf Wasserstoff gehen, wieder an sehr schnelle Grenzen. Wenn Sie eine Wasserstofftankstelle mit Mitteln für den öffentlichen Nahverkehr gefördert in Betrieb nehmen, darf an dieser Tanksäule kein Müllfahrzeug tanken, auch wenn sie dies auf Wasserstoff umgestellt haben. Das sind so Ungereimheiten, die beseitigt werden müssen. Hier müssen wir zu einer gut durchdachten Strategie kommen und daran mangelt es im Moment.
Vor unserem Stadtwerke-Kongress haben wir eine Umfrage gemacht unter den Mitgliedsunternehmen und das Wichtigste, die klarste Botschaft war, dass 70% der Antworten lautete: Uns fehlen politische Entscheidungen, uns fehlt Planungs- und Investitionssicherheit. Und deswegen ist unsere erste Forderung auch an die Politik, auch an die nächste Bundesregierung: Schafft längerfristigen, verlässlichen Planungshorizont, schafft Leitplanken, die auch über eine Wahlperiode hinaus Bestand haben, damit die Unternehmen planen können für Investitionen, die ja Jahrzehnte halten sollen. Das kann man nicht von heute auf morgen von der Hand in den Mund mal eben entscheiden.
Wir müssen trotzdem natürlich unsere Fahrzeugflotten, gerade im ÖPNV, den Anforderungen entsprechend umrüsten. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Dortmund immer die neueste Fahrzeuggeneration benutzt. Wir haben also immer im Flottenvergleich bundesweit eine Flotte mit den niedrigsten Emissionswerten gehabt. Wir stellen jetzt, wir haben 22 Elektrobusse bestellt, wir stellen den ersten Schub um. So, das heißt aber auch ganz konkret, und das passt zu dem, was Herr Liebig gesagt hat, wir sind die letzten 30 Jahre, haben wir unsere Betriebsstandorte zusammengeführt. Wir haben sie konzentriert. Wir haben nur noch 2 Betriebsstandhöfe. Wir müssen jetzt wieder in die Fläche gehen, in die Dezentralität, weil wir sonst die Linie nicht bedienen können. Das heißt, hinter diesen 22 Bussen stehen nochmal rund 39 Millionen an Investitionen, um alleine an einem Standort die Busse einzurichten. Und dann müssen wir noch weitere Standorte ausrollen. Und das ist in einer dicht bebauten Stadt wie Dortmund nicht so ganz trivial. Und deshalb brauchen wir diese Sicherheit. Aber da wir nicht auf diese Sicherheit warten können, fangen wir einfach an.
Genau, wenn jeder warten würde, dann würde gar nichts passieren. Und das geht ja auch nicht.
Wir waren gerade schon bei Bussen. Stichwort Mobilitätswende. Mehr als die Hälfte öffentlicher Ladepunkte sind in kommunaler Hand. Wie gelingt es denn jetzt, dass die Menschen in Deutschland überzeugt werden, in ihrer Stadt, in ihrem Umfeld ein E-Auto oder ein alternatives Fortbewegungsmittel zu wählen?
Ein reines E-Auto werden sie von der Akzeptanz her nur breitflächig, also an viele Menschen verkaufen können, wenn die entsprechende Ladeinfrastruktur da ist. So, bei der Ladeinfrastruktur haben wir das Problem, dass sie fast mit jeder Generation neuer E-Autos eine neue Ladeinfrastruktur brauchen. Die Münchner Stadtwerke zum Beispiel haben sehr frühzeitig in Ladesäulen investiert und haben auch ein sehr gutes Netz erstellt. Die sind gerade dabei, alle Säulen zu erneuern, um eine andere Leistungskategorie zu erreichen. Das ist ein großes Problem. Es ist auch ein großes Problem, dass sie keine einheitlichen Ladeanschlüsse haben bei den einzelnen Autoherstellern. Auch das muss vereinheitlicht werden.
Aber was die Ladesäulenproblematik anbelangt, dann ist das schon ein Ärgernis, wie teilweise darüber gesprochen wird. Ich finde, das ist eine großartige Leistung, eine Vorleistung der kommunalen Unternehmen und der Kommunen, dass die Hälfte der öffentlich zugänglichen Ladesäulen von den Kommunen kommt. Und das ist noch kein Geschäftsmodell, sondern da zahlt jede Kommune, zahlt jedes Unternehmen drauf. Ja. Und jetzt gibt es eine Sektoruntersuchung der Monopolkommission, die festgestellt hat, es gibt monopolartige Strukturen bei den Ladesäulen. Wir bräuchten mehr Wettbewerb. Herzlichen Glückwunsch. Jeder ist willkommen, zusätzliche Ladesäulen zu bauen. Es ist doch nicht so, dass nun die Kommunen und die kommunalen Unternehmen andere Wettbewerber verdrängt hätten, ja, sondern ganz im Gegenteil, sie haben eine Lücke ausgefüllt, die der Markt eben nicht ausfüllen kann. Und das finde ich schon eine echt schräge Diskussion.
Mein Kollege Simon Brinkmann hat Experten dazu befragt. Gibt es Investitionsproblematiken, gibt es Finanzierungsproblematiken? Hören wir einmal rein.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut.
Demonstranten der Bewegung Fridays for Future im Januar 2019 bei einer Kundgebung in Berlin. Die große Forderung der Schülerinnen und Schüler damals: Klimaneutralität und das schnellstmöglich. Inzwischen hat Berlin die Klimaziele für Deutschland nach höchstrichterlicher Entscheidung noch einmal drastisch verschärft und auch Brüssel macht ambitionierte Vorgaben. 2050 will Europa klimaneutral sein. Eine große Herausforderung für Kommunen und die kommunalen Unternehmen vor Ort, denn genau dort werden die Klimaschutzmaßnahmen in die Praxis umgesetzt. Die Kommunalwirtschaft leistet einen maßgeblichen Beitrag zu den europäischen und deutschen Klimazielen bis 2030 und darüber hinaus. Wirtschaftswissenschaftler Martin Junkern-Heinrich von der Technischen Universität Kaiserslautern sieht die kommunalen Unternehmen dabei vor immensen Herausforderungen.
Sofern sie in der Stromversorgung tätig sind, einige Stadtwerke, werden auch sie den Weg gehen müssen, das klimaverträglicher zu machen. Wir haben das ganze Thema Verkehr plus öffentlicher Personennahverkehr, letzterer ja auch durchaus kostenintensiv, ja. Und wenn man da wirklich umstellen will, auch auf andere Busse, die auf E-Busse und Ähnliches, ja, hat man erhebliches Investitionsvolumen vor der Brust. Und das ist natürlich so in der Corona-Krise auch nicht die richtige Zeit, um große Summen zu realisieren, ja.
Wie so oft, die Finanzierung ist ein zentrales Thema. Für Finanzwissenschaftlerin Gisela Färber von der Universität Speyer geht das nur, wenn die Kommunen dabei von Bund und Ländern entlastet werden. Dabei muss auch das System der Abgaben und Steuern über alle Sektoren, einschließlich Gebäude- und Verkehrssektor, neu gedacht und die Einnahmen durch den CO2-Preis klug eingesetzt werden.
Im Moment ist die Mineralölsteuer und die Stromsteuer eine Cash-Cow für den Bundeshaushalt. Also hier an der Ecke müssen wir für meine Begriffe auch in der Tat sauber umsteuern. Die Steuern müssen runter, damit wir mit Augenmaß im Grunde die CO2-Abgaben drauflegen können. Eine gleichmäßig angewandte CO2-Steuer bei gleichzeitiger Entlastung von Mineralöl- und Stromsteuer wäre eigentlich die richtige Lösung.
Für die Kommunalwirtschaft ist es ebenfalls wichtig, dass Stromkunden entlastet werden. Vor allem sollten die Einnahmen durch den CO2-Preis vorrangig dazu dienen, den Strompreis zu senken und die EEG-Umlage so schnell wie möglich abzuschaffen. Kommunale Unternehmen engagieren sich sichtbar und mit viel Expertise für die klimaneutrale Kommune. Der Ausbau erneuerbarer Energien, die Nutzung von klimaneutralen Gasen, der Umbau des öffentlichen Nahverkehrs und der nachhaltige Umgang mit Ressourcen sind nur einige Beispiele. Am Ende liegt es aber nicht allein an den Rahmenbedingungen und den Stadtwerken, dass der Wandel gelingt, betont Färber.
Ich glaube, die meisten Menschen machen sich überhaupt noch keine Vorstellung, was da auf sie zukommt. Und das geht nicht nur um Pop-up-Radwege oder sowas, sondern es geht wirklich um fundamentale Verhaltensänderungen, weil sich im Grunde jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin in klimaneutrale Verhaltensweisen eingliedern muss.
Es muss also in den kommenden Jahren noch viel passieren, um den Weg zur klimaneutralen Kommune zu meistern. Und dabei muss auch jeder Einzelne seinen Lebensstil auf den Prüfstand stellen.
Vielfältige Herausforderungen scheint es zu geben. Was ist Ihre Meinung dazu?
Die angesprochene Reform von Steuern, Abgaben und Umlagen ist die Forderung Nummer eins. Das ist auch ein Ergebnis der Umfrage, die wir als VKU zum Stadtwerkekonferenz durchgeführt haben. 54% der Befragten sagt, das ist das wichtigste Thema. Was nun die Verhaltensänderung anbelangt, ja, natürlich, jeder kann auch bei sich selber anfangen. Aber ich warne davor, jetzt den Menschen auch noch Angst zu machen. Natürlich geht es um Veränderung. Aber ich möchte auch Mut machen, dass diese Veränderungen erstens Sinn geben, weil es darum geht, eine lebenswerte Erde für unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten, aber dass auch nicht die fundamentalen Verzichtsideologien jetzt notwendig sind. Natürlich wollen wir weiterhin mobil bleiben. Wir wollen weiterhin mit dem Auto fahren, aber mit sauberen Autos. Und es muss weiterhin möglich sein, auch in den Urlaub zu fliegen, auch in den Süden und vielleicht mal nach Amerika oder nach Australien, aber eben nicht mehr mit dem bisherigen Kerosin, sondern mit synthetischen CO2-freien Kraftstoffen. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen.
Aber für die Akzeptanz brauchen die Bürgerinnen dann nicht das Big Picture? Müssen sie dann nicht das Big Picture der ganzen Strategie verstehen können, um wirklich akzeptieren zu können und nicht wie bei Fridays for Future auf die Straße zu gehen, die Nächsten protestieren gegen Onshore- oder Offshore-Windanlagen etc.? Wie schafft man denn diese Akzeptanz?
Durch Aufklärung, durch Information, durch Beispiele, durch Vorleben. Alles andere wird nicht funktionieren. Und sie werden immer dann, wenn sie die konkreten Lebenskreise des Menschen stören, werden sie auf Widerstand stoßen. Ich war 13,5 Jahre meines Lebens Stadtkämmerer in zwei Städten. Immer wenn ich gesagt habe, wir müssen sparen, waren alle sofort dabei. Wenn ich gesagt habe, wir sparen aber an dir, dann war es vorbei mit dem Verständnis. Und so ist es auch mit den erneuerbaren Energien. Jeder möchte gerne ökologisch einwandfreien grünen Strom haben, aber wehe, das Windrad findet vor seiner Haustür statt. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, Anreize zu schaffen, die helfen, die Akzeptanz zu erhöhen. In dem Moment, wo man zum Beispiel an einem Windpark, die Kommune, die in der Nähe ist, oder die Anwohner, die dort sind, wenn man denen die Möglichkeit gibt, sich daran zu beteiligen und an dem Windpark mit zu profitieren, wird die Akzeptanz sofort zunehmen.
Zum Abschluss noch eine Frage. Was sind aus Ihrer Sicht die zwei dringlichsten Elemente für Klimaneutralität, die man jetzt schon umsetzen kann?
Ich würde meinerseits als allererstes sagen, und das ist eine politische Erwartungshaltung des Verbandes an die kommende Bundesregierung, macht sofort ein schnelles Programm in den ersten 100 Tagen zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn bis 2030 wollen wir 65% des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugen. Und wir wissen inzwischen, und auch der Bundeswirtschaftsminister hat das ja festgestellt, dass der Stromverbrauch steigen wird. Und umso mehr brauchen wir zusätzliche Windstrom, Photovoltaikstrom aus vielfältigen Quellen. Nach wie vor dauert es viel zu lange, Windparks zu bauen. 5 Jahre Planung und Genehmigung für eine Windkraftanlage, das geht alles nicht. Hier müssen wir besser, hier müssen wir schneller werden. Und wir sind jetzt Ende des Jahres 2021, bald ist 2022. Wenn wir da nochmal 5 Jahre brauchen für neue Windkraftanlagen, dann sind wir 2027. Da werden wir nie und nimmer diese Zahlen erreichen, die wir 2030 brauchen. Da müssen wir jetzt ganz schnell Gas geben. Das wäre meine allererste Erwartungshaltung.
Ich würde gerne ergänzen, auch das ist meine allererste Erwartungshaltung. Das zweite ist die Wärmewende. Wirklich endlich mal ernst nehmen. Die Förderrichtlinien sind immer noch vor, wenn Sie Ihr gesamtes Haus umstellen, kriegen Sie Fördermittel. Ne? Da müssen Sie aber wirklich vom Dach bis zum Keller sanieren. Das ist grober Unfug. Es saniert keiner. Hier wirklich heranzugehen und zu sagen, was sind denn die schnellsten und größten Elemente? Und das ist nun mal die veraltete Heizungsanlage. Hier also massiv in die Förderung gehen und sagen, wenn du auf Niedertemperaturheizung umstellst, gern auch im Moment noch auf Brennwerttechnik, weil es eine Übergangstechnologie ist, dann kriegst du eine entsprechende Förderung. Und daran klemmt es. Einfach mal Dinge unbürokratisch, schnell und mit entsprechenden Fördermitteln umsetzen. Und die Wärmewende ist für mich der ganz große Hebel, um zur Klimaneutralität zu kommen. Und da stockt es an allen Ecken und Enden.
Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute. Ich hoffe, Sie kommen gut nach Hause. Vielen Dank. Ja.
Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen.
Wir halten Deutschland am Laufen. Der Podcast zur Daseinsvorsorge.